SWR 2 lesenswert. Gespräch.
Ja. Schönen guten Abend hier zu SWR 2 vor Ort. Heute mit einem lesenswert Gespräch. Mein Name ist Alexander Wasner und das mit dem lesenswert unterstreiche ich heute doppelt. Denn neben mir hier im Mainzer Staatstheater, das bewundernswert gut gefüllt ist, sitzt Eva Menasse. Das erste Motto in Ihrem Roman Dunkelblum lautet, die Österreicher sind ein Volk, das mit Zuversicht in die Vergangenheit schaut.
Ja, ich finde, das ist ein sehr schönes Zitat, das die Österreicher sehr gut fasst. Die Österreicher schauen mit Zuversicht in die Vergangenheit, immer wenn sie Walzer tanzen und das Kaiserhaus beschwören und ihre Schlösser und Burgen zeigen und einzelne paar Jahre gerne vergessen.
Davon handelt der Roman Dunkelblum, der vor 4 Wochen erschienen ist, zuerst mal begrüßt wurde mit Worten wie Geniestreich, Meisterwerk. Er kam auf die Bestsellerliste mit Sven Regner und Juli C. Gute Gesellschaft.
Ja, wissen Sie, das kann ich immer noch gar nicht glauben. Das ist das erste Buch von mir, das ich so weit auf der Bestsellerliste vorgekämpft hat. Mit den früheren Büchern war ich manchmal da unten in diesem 20er-Keller, aber auch immer nur kurz. Und dass Dunkelblum jetzt immer noch seit Wochen sich auf der 3 festklammert, ist ein großes Geschenk, ja, das mir wirklich meine Leser gemacht haben.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Deutschen dieses Buch offensichtlich so sehr genießen? Liegt es vielleicht auch ein bisschen daran? Obwohl, genießen ist natürlich das falsche Wort, aber...
Ich wollte gerade sagen, die Frage beginnt infam zu werden.
Nein, nein.
Ganz ehrlich gesagt schreibe ich meine Bücher immer so, dass ich sie selbst auch gern lesen würde. Und ich bin ein ungeduldiger Mensch und zu sperrig mag ich es nicht, wobei es natürlich eine bestimmte Art von Sperrigkeit in der Literatur gibt, die ganz ausgezeichnet ist und interessant. Aber ich glaube, der Gegensatz ist mein Lieblingsspielplatz, also... Ich auch in diesem Buch, ich mag gern die Extreme der Gefühlslagen. Also ich mag es gern sehr lustig und sehr dramatisch. Das sind auch die Bücher, die ich als Leserin, man kommt ja eigentlich immer vom Lesen. Ich glaube, bei jedem Buch, das ich geschrieben habe, hatte ich irgendwelche Vorbilder im Kopf. Nicht, dass ich so schreiben wollte wie, sondern so einen Sound oder eine Atmosphäre. Und eins meiner ewigen Lieblingsbücher, das ist ein sehr unbekannter Roman, für den ich aber dennoch unbeirrt, ununterbrochen Werbung mache, ist der Roman Murmeljagd von Ulrich Becher. Der Schöffling Verlag legt das seit einigen Jahren wieder neu auf. Also der ist auf dem Markt, den kann man bekommen und kaufen. Und an dem Buch hat mich genau das immer so fasziniert. Das ist so eine dramatische, wirklich schaurig schöne Geschichte aus der Zeit des Nationalsozialismus, aus dem Jahr 38 im Grunde war. Und dass ihm das gelingt, das beides herzustellen, dass nicht immer dieses große Pathos und Drama vorherrschend ist, sondern dass das schwarze Gelächter, das ich ja überhaupt für das Beste halte.
Sehr spannend. Also das tatsächlich ist etwas, was mir aufgefallen ist, was mir auch die ganze Zeit die Frage so eingebrockt hat, darf mir das Lachen im Halse stecken bleiben sozusagen? Hatte ich die ganze Zeit das Gefühl...
Na, stecken bleiben darf es. Die Frage ist, ob Sie sich gefragt haben, ob Sie mit dem Lachen anfangen dürfen. Wenn es dann stecken bleibt, dann ist es ja wahrscheinlich schon auf der richtigen Spur.
Ich weiß es nicht. Ist das nicht so im Zuge der Internalisierung schon so, dass man auch schon ein stecken gebliebenes Lachen als Sünde empfinden darf?
Naja, wenn man sehr katholisch ist vielleicht.
Okay, das bin ich nicht, war ich nie.
Aber wir können ja konkret darüber sprechen, was an dem Buch komisch ist. Und ich glaube, das Wichtige ist ja, dass die normalen Menschen dargestellt werden in ihrem normalen Menschsein. Und das ist immer sehr skurril. Also wenn Schriftsteller auf das Leben schauen und scharf stellen oder die ganze Kunst, auch der Film, denken Sie an Woody Allen, das ist ja immer so eine kleine Überzeichnung und die macht sie dann im besten Fall lustig oder amüsant. Da ich aber in dem Buch auch nicht über die großen bösen Täter schreibe, jedenfalls fast nicht, sondern eher über die kleinen Menschen, die Mitläufer, die Zeugen, die was gewusst haben, ist es, glaube ich, erlaubt, auch moralisch da wieder scharf zu stellen und also auch dieses typisch Menschliche in den Blick zu holen.
Also im Mittelpunkt erzählen Sie ja von einem Geheimnis, das eine kleine österreichische Gemeinde an der tschechisch-ungarisch-deutschen Grenze hat. Und dieses Geheimnis besteht in einem ganz schrecklichen Massenmord. Das Geschehen gab es wirklich in Rechnitz. Vielleicht können Sie kurz erzählen, was damals passiert ist. Das waren die letzten Kriegstage 1945.
Ja, 1945 in den letzten Kriegswochen. Das sage ich absichtlich grob und salopp und ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel, war Massaker-Time. Und alles, was noch an Zwangsarbeitern, an jüdischen Häftlingen in Bewegung war im sogenannten Deutschen Reich, wurde entweder auf Todesmärsche geschickt oder gleich umgebracht. Und an der österreichisch-ungarischen Grenze hat man in den Wochen und Monaten zuvor versucht, den sogenannten Südostwall zu bauen. Das sollte eine letzte Verteidigungslinie sein gegen die heranrückende Rote Armee. Die kam aus dem Osten und trieb die Wehrmacht vor sich her. Und dann begann man eben im Frühherbst 1944 diesen Südostwall zu bauen. Es waren sicher über 1000 Kilometer langes Bauwerk, sollte das sein. Das später niemals jemanden aufgehalten hat, aber während seiner Entstehung schon einen enormen Blutzoll gekostet hat. Es mussten ja nicht nur Zwangsarbeiter dort arbeiten, sondern auch alles, was sonst noch eine Schaufel halten konnte. Also es wurden auch Frauen verpflichtet und Kriegsinvalide und Hitlerjungen und alles Mögliche, was man noch an Kräften zusammenziehen konnte. Und dafür wurden eben unter anderem die letzten überlebenden ungarischen Juden aus Budapest gebracht, dass die hier diesen Wall bauen sollten. Und als die Rote Armee dann da war und die Front sozusagen vor der Tür stand, hat man nicht nur in Rechnitz, sondern überall an dieser Grenze, an dieser Verteidigungslinie, die Zwangsarbeiter umgebracht. Also wir haben hier ein Mordgeschehen von 2-3 Wochen, vielleicht 4 Wochen, an über 120 Orten. Also Rechnitz ist bei Gott nicht das Einzige. Das hat mich dann plötzlich zu interessieren begonnen, denn der Fall Rechnitz ist in Österreich sehr bekannt wegen anderer Literatur. Elfriede Jelinek hat ein Stück geschrieben, aber es gibt auch noch aus den 90er Jahren einen sehr, sehr guten Dokumentarfilm darüber, Totschweigen. Ja. Also Rechnitz ist bekannt, aber dass Rechnitz nicht eine singuläre Tat war, sondern einfach nur eins von vielen, weil das überall dort stattgefunden hat. Das war eigentlich der Moment, der mich zurückkehren hat lassen zu diesem Thema.
Und warum haben Sie dann trotzdem diesen Fall, der ja schon bearbeitet war, in den Mittelpunkt gestellt?
Und das habe ich ja nicht. Das nehmen ja nur die Journalisten an, weil es ein paar Überschneidungen mit Rechnitz gibt. Aber es gibt auch sehr viele Überschneidungen mit anderen Fällen. Also in Dunkelblum steckt Rechnitz, steckt Jennersdorf, steckt Güssing, steckt Deutschschützen, stecken einfach viele Vorbilder aus der Gegend. Also ich habe von da die Geschichte mit den Hitlerjungen genommen und von da die Geschichte mit der Gruft und von da die Pestsäule und von da das Schloss. Aber da das Schloss und die Gräfin so Rechnitz sind, denken alles ist ein Rechnitz-Roman. Aber das ist genau der Grund, warum diese Kleinstadt hier Dunkelblum heißt und nicht Rechnitz, weil es eben nicht Rechnitz ist.
Das ist so ein poetischer Name, das tut mir fast leid um dieses Wort, das jetzt dann damit verbunden ist.
Ja, finden Sie. Ich weiß auch nicht. Die Namensgebung für Romane, also ist für mich so eines der allerwichtigsten Dinge am Anfang des Schreibens. Ich kann gar nicht anfangen zu schreiben, bevor nicht jeder seinen Namen hat.
Sie haben es jedes Mal, Lässliche Todsünden war ein sehr schöner Name, Quasi-Kristalle war ein sehr schöner Name.
Ja, aber das geht ja hier weiter, es geht ja sozusagen in die ganze Topografie rein. Also ich habe diese Landschaft, die gesamte Landschaft neu benannt. Es gibt ja auch Dunkelblumen und es gibt die umgebenden Orte, Kirchenstein, Tellian, Zwick.
Woher haben Sie die Namen?
Das sind alles Namen von meinen Namenslisten. Also Schriftsteller führen immer Namenslisten. Ja, jetzt lachen Sie, aber ich werde es Ihnen genau erklären. Es ist so, Schriftsteller führen immer Namenslisten. Zum Beispiel auf Friedhöfen oder im Ausland oder aus der Zeitung. Es gibt immer wieder, mein ehemaliger Schwiegervater hatte einen Schulkameraden, der hieß Castellanus Pichelmeier. Das habe ich mir aufgeschrieben, weil das ist einfach ein super Name. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht benutzt, aber ich führe solche Listen. So.
Wie stelle ich mir das vor?
Notizbücher einfach.
Notizbücher, ja, da steht am Boden vorne drauf Namen.
Castellanus Pichelmeier. Ja. Oder?
Also, aber auf dem Notizbuch steht vorne drauf Namen oder ist das
nein,
dann so
nein,
versteckt?
Nein, das sind die normalen Notizbücher, die sind durchnummeriert. Also. Und ich habe dann halt hier gewusst, ich brauche auch die ganze Landschaft und muss die ganze Landschaft auch benennen. Man macht am Anfang eines Romans immer Sachen, die scheinen einem selbst, dem Über-Ich, völlig sinnlos. Und nachher stellt sich dann heraus, das war alles zielgerichtet. Ja? Also man muss dieses kreative Ich auch einfach so vor sich hin stöbern lassen. Und ich habe mich dann dabei ertappt, dass ich 2 Tage lang europäische Massakerorte recherchiert habe, so von einem zum anderen, Wikipedia.
Da ist schon wieder das Lachen, das bei mir im Hals stecken bleibt.
Ja, ich weiß, es klingt ein bisschen komisch, es läutet das Handy des Abends, zum Glück schon jetzt. Und dann hatte ich da diese ganzen Massakerorte und niemand kennt die. Ja? Also das war nicht nur Massaker an Juden, sondern auch an Partisanen in Jugoslawien oder an Sudetendeutschen in Tschechoslowakei. Also es gibt einfach eine Landkarte der Massakerorte. Ich habe auch sehr früh dieses Buch von Martin Pollack gelesen, Kontaminierte Landschaften. So, dann hatte ich hier die Liste mit den Massakerorten und hier die Liste mit den schönen Familiennamen, jahrelang handverlesen. Und dann habe ich die Listen einfach umgedreht.
Mit Absicht?
Mit Absicht, ja. Genau, und das war der Moment, wo ich wusste, das ist ein Trick, das sind so Taschenspielertricks.
Mit welcher Absicht?
Mit der Absicht, jetzt kann ich die ganze Landschaft fiktionalisieren, indem alle Orte hier in der Gegend, auch die Nachbarorte von Dunkelblum, tragen alle schöne alte jüdische Familiennamen. Und die Leute, die in dem Roman irgendwas tun, die da mitspielen, die tragen alle Massakerortnamen.
Das heißt also, das kann ich mir ja bei Namen wie Horka oder Färbens gut vorstellen.
Genau, Massakerorte.
Wie ist das mit Kalmar, Malwitz?
Kalmar nicht, nein. Bei den sympathischen Figuren habe ich das nicht so gemacht. Also Agnes Kalmar heißt einfach Agnes Kalmar, das ist ein normaler Name. Aber Horka, Malnitz, Färbens, Sterkowitz, das sind alles Massakerorte. Aber das Lustige ist, es ist noch keiner drauf gekommen. Ich erzähle es jetzt immer, damit das dann später die Literaturwissenschaftler nicht versäumen. Entschuldigung. Das war jetzt ein Witz, ja, das wissen Sie schon.
Sie werden Ihnen auf die Schliche kommen, ich bin da sehr zuversichtlich.
Wie gesagt, jetzt habe ich schon ausgeplaudert, jetzt ist es in der Welt.
Die Buchgestaltung, also innen drin ist ein Bild von Nikolaus Heidelbach. Ist er auf dieses Gold gekommen? Dieses Gold ist so, ich war so ein bisschen schockiert.
Nein, das Gold, das hängt mit dem Cover zusammen.
Okay.
Also für das Cover, ich bin mit Judith Schalanske befreundet. Es ist schon gut in der Branche, wenn man sich kennt. Und sie hilft mir immer. Und ich habe gesagt, ich will eine Blume draußen, außen drauf haben. Und sie hat gesagt, Blumen sind immer kitschig. Ich sagte, ja, deswegen frage ich dich ja, gib mir einen Rat. Dann sagte sie, naja, es gibt auch Röntgenbilder von Blumen. Das ist das Röntgenbild einer Orchidee. Und dann war es nur noch eine Frage der Gestaltung. Dann sagte sie, zu dem Schwarz-Weiß Gold und dann müsste es Ihnen, es ist alles viel banaler.
Nein, das ist ja nicht banal, weil letzten
Man kommt
Endes
so
geht
Schritt
es
für Schritt,
geht
Schritt
es,
zu den Dingen.
Nein, ich bin die ganze Zeit so dabei, diese Fallhöhe, diese Grausigkeit des Ereignisses, dieser Schrecken, der da drin steckt, in dem Ereignis des Massakers und so weiter. Und dann erlebe ich diese Schönheit sozusagen als was Provokantes in dem Augenblick. Und auch die Komik, die Operettenhaftigkeit der Bösewichter, auch das, worum ich Sie jetzt dann bitten würde, den Anfang mal zu lesen einfach.
Vielleicht sollten wir aber sagen, dass es in dem Buch grundsätzlich eigentlich nicht um das Massaker geht. Das Massaker ist einfach da.
Ich hatte gesagt, das Geheimnis des Massakers.
Nein, ich wollte es nur jetzt nochmal klarstellen. Es geht nicht um das Massaker. Es geht nicht darum, warum hat dieses Massaker stattgefunden oder wer wollte da was mit dem Massaker. Sondern das Massaker ist sozusagen die Setzung dieses Buchs. Und die Rahmenhandlung oder die Haupthandlung spielt ja im Sommer 1989. Das ist auch wichtig. Nämlich als der Vorhang aufgeht, als die Mauer dann bald runterkam. Das ist mindestens so wichtig für die innere Tektonik dieses Romans, dass das eine ganz schrecklich und das andere ganz schön war.
Also sammeln sich schon die Flüchtlinge an der
Grenze? Es sammeln sich die Flüchtlinge hinter der ungarischen Grenze, also die DDR-Flüchtlinge. Und das ist ja das Irre, als mir das dann klar wurde, dass das auch alles an dieser Grenze gespielt hat. Weil über diese Grenze in den 90er Jahren habe ich als junge Journalistin viel gearbeitet. Also ich habe da mehrere Reportagen geschrieben und war da immer wieder in der Gegend. Und als ich jetzt auf diese Geschichte mit dem Südostwall und das Rechnitz nicht nur ein Massaker, sondern eins von vielen, dann wurde mir klar, das ist alles dieselbe Gegend. Das heißt, es ist so eine historisch total aufgeladene Gegend.
Würde Sie bitten, mal den Anfang, einfach damit man in den Klang des Buchs, der ja auch seine Eigenheiten hat, mal reinfindet.
In Dunkelblum haben die Mauern Ohren. Die Blüten in den Gärten haben Augen. Sie drehen ihre Köpfchen hierhin und dahin, damit ihnen nichts entgeht. Und das Gras registriert mit seinen Schnurrhaaren jeden Schritt. Die Menschen haben immerzu ein Gespür. Die Vorhänge im Ort bewegen sich, wie von leisem Atem getrieben, ein und aus, lebensnotwendig. Jedes Mal, wenn Gott von oben in diese Häuser schaut, als hätten sie gar keine Dächer, wenn er hineinblickt in die Puppenhäuser seines Modellstädtchens, das er zusammen mit dem Teufel gebaut hat, zur Mahnung an alle, dann sieht er in fast jedem Haus welche, die an den Fenstern hinter ihren Vorhängen stehen und hinausspähen. Manchmal, oft, stehen auch zwei oder sogar drei im selben Haus an den Fenstern, in verschiedenen Räumen und voreinander verborgen. Man wünschte Gott, dass er nur in die Häuser sehen könnte und nicht in die Herzen. In Dunkelblum wissen die Einheimischen alles voneinander und die paar Winzigkeiten, die sie nicht wissen, die sie nicht hinzuerfinden können und auch nicht einfach weglassen, die sind nicht egal, sondern spielen die allergrößte Rolle. Das, was nicht allseits bekannt ist, regiert wie ein Fluch. Die anderen, die Zugezogenen und Eingeheirateten, wissen nicht viel. Sie wissen, dass das Schloss abgebrannt ist, dass die Nachkommen der Grafen jetzt in verschiedenen, weit entfernten Ländern leben, zum Heiraten und zum Taufen aber üblicherweise zurückkommen, woraufhin es große Feste gibt für den ganzen Ort. Die Kinder holen aus den Bauerngärten Blumen und winden Girlanden. Die alten Frauen kramen ihre 100-jährigen Trachten heraus und alle stellen sich entlang der Herrengasse auf und winken. Mit nadelspitzem Lächeln nehmen die ausländischen Bräute wahr, dass hier trotz der vor langem erfolgten republikanischen Übernahme noch auf die Untertanen Verlass ist, zumindest alle heiligen Zeiten einmal. Begraben lassen sich die Grafen allerdings schon lange nicht mehr hier. Die Gruft kann besichtigt werden, doch sie wird nicht mehr belegt. Zwar hat man die Grafen 20 Jahre nach dem Krieg erst unter Hinweis auf die undichte Familiengruft überhaupt wieder nach Dunkelblum gelockt. Unmittelbar nach dem Krieg dagegen hatte man sie, wer genau ist unbekannt, mit erstaunlicher diplomatischer Kunst ferngehalten. Die Nachrichten, die man zum Zustand der Brandruine übermittelte, waren stark übertrieben. Abreißen, leider alles abreißen, lautete der mit Tränen und Erschütterung vorgetragene Befund. Und die kurz zuvor verwitwete Gräfin im Exil glaubte ihren ehemaligen Verwaltern und Pächtern und Sekretärinnen und Zofen oder wer immer dahinter steckte oder wer immer weiter trug, was er vom Hörensagen wusste, oder zu sagen, gezwungen worden war. Vielleicht wollte die Gräfin es glauben. Für einen Lokalaugenschein war sie zu faul oder zu feige, für ein Gutachten zu wenig flüssig. Und so wurde das Schloss abgerissen und eine gigantische Menge an bestem Baugrund wurde frei in einer vormals unerreichbaren zentralen Lage. Irgendjemand musste damals davon profitiert haben, denn jemand profitiert immer. Seither ist der Ortskern von Dunkelblum baulich und atmosphärisch zweigeteilt. In die jahrhundertealte, bäuerlich verwinkelte Hälfte, weiß gekalkt und mit blauen oder grünen Fensterläden, und in die andere, schauerlich zweckmäßige, Blech und Silikon, praktisch und abwaschbar, so wie man damals zur Zeit des Wiederaufbaus auch innerlich gern gewesen wäre. Zurück auf Stippvisite kam also 20 Jahre später der leutselige älteste Sohn der Gräfin, dem man vieles nachsagen konnte, nur nicht, dass er sentimental gewesen wäre. Die Vorfahren safteln, trompetete er, ließ die Gruft öffnen und abdichten, was dort abzudichten war. Dann segnete der Herr Pfarrer alles mit Nachdruck für die Ewigkeit ein und die Gruft wurde wieder geschlossen. Damals soll es noch Dunkelblumerinnen gegeben haben, die durchlaucht nach der Zeremonie die Hand küssten, knicksend. Der Fairbanks hingegen hat genau zur gleichen Zeit einen allgemeinen Frühschoppen im Café Posauna plakatieren lassen. Aber diesem Spaltungsversuch war kein Erfolg beschieden. Wenn der Graf und der Pfarrer riefen, wussten die meisten, was ich gehörte, auch wenn man ansonsten mehrheitlich der Meinung vom Fairbanks war, der Graf ging vor. Er war ja so selten da. Und so saß der Fairbanks mit dem harten Kern seiner Getreuen im Café Posauna und sie tranken sich die Nasen rot. Und obwohl es aussah wie eine Niederlage, wusste jeder von ihnen, dass sie alle sich für immer merken würden, wer da gewesen und vor allem wer nicht da gewesen war. Und wer von den Anwesenden einen Stiernacken hatte, das waren die meisten, dem rötete er sich bereits vor Vorfreude, weil mit der Abreise des Grafen die Machtverhältnisse in Dunkelblum schon bald wiederhergestellt sein würden. Danke.
Haben Sie das vorher geschrieben oder ganz zum Schluss?
Ich schreibe die Bücher immer von vorn nach hinten.
Das heißt, Sie wussten da schon, das ist jetzt die Frage, weil es ist ja ein dichtes Geflecht in dieser Szene drin.
Ja, also ich habe das nicht ganz zum Anfang geschrieben, weil der Anfang ist ja immer das Schwierigste, logischerweise. Aber ich habe am Anfang so herumgebostelt mit verschiedenen Textstellen und irgendwann war dann das mit den Fenstern und den Vorhängen da. Und dann, als ich diese Passage geschrieben habe, die war vielleicht auf Seite 3 von dem, was ich hatte, dieses in Dunkelblumen haben die Mauern Ohren, da wusste ich, hey ja, das ist der Anfang. Ich schreibe so, wie ein Kind eine Sandburg baut. Also ich fange irgendwo an und dann kommt immer was drauf. Ich kann nicht da was bauen und dort und dann überlegen, wie es zusammenwächst, sondern ich kann immer nur organisch von einem zum nächsten gehen.
Sie haben so schöne Worte, also die Vorfahren safteln, sagt der. Also das hört sich so schrecklich an.
Ja, aber das ist...
Aber gleichzeitig, das ist...
Das sagt man sozusagen, so.
Ja, ich weiß.
In Österreich, ja.
Aber da war das Lachen das erste Mal im Hals stecken geblieben.
Ja, aber das Grüfte undicht werden, das passiert öfter. Da muss man noch nicht an den Holocaust denken. Also...
Nein, das nicht in dem Augenblick, aber...
An den meine Tod, ja.
Ja, an den Tod. Und was mir in dem Augenblick halt seitdem auch die ganze Zeit im Kopf rumspukt, und Sie müssen mir da jetzt helfen, über das Österreichische. Akustisch und semantisch versteht man das ja sehr gut, aber gleichzeitig hat diese Sprache so eine merkwürdige, keine Ahnung, Gemütlichkeit oder sonst irgendwie und gleichzeitig eine Fähigkeit, das Gemeinste zu sagen, was man formulieren kann. Das heißt ja oft, es ist eine Kunstsprache, wurde jetzt schon mehrfach geschrieben im Spiegel in der Zeit und diese Kunstsprache, die sehe ich ja so. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, oh, das kenne ich von...
Ja, also das mit der Kunstsprache, das ist auch wieder so ein journalistisches Phänomen, da das alles in wahnsinnig eher schmeichelhaften Texten über dieses Buch gestanden hat, wehre ich mich natürlich nicht dagegen, aber für Österreich ist das schon komisch, weil ich habe mit David Schalko darüber gesprochen, der das Buch ja im literarischen Quartett vorgestellt hat und habe gesagt, sag mal, der Mangold sagt immer, es ist eine Kunstsprache und im Quartett haben auch alle wieder von der Kunstsprache gesprochen, was denkst du denn? Und dann hat er gesagt, ach Eva, ich glaube, die Deutschen halten Österreichisch grundsätzlich für eine Kunstsprache. Ja? Und es ist schon so, dass mir diese Wirkung, die das auf deutsche Leser hat, nicht ganz bewusst ist, weil das ja meine Muttersprache ist. Das heißt, ich kriege jetzt über diesen Umweg Kunstsprache, der vielleicht einfach nur eine Chiffre ist für das, wie das beim deutschen Leser ankommt. Ich wusste schon, ich will das Buch wirklich eklatant österreichisch schreiben, auch im Duktus, auch in dieser Sprechweise und auch mit vielen Austriazismen. Aber dieses Hilde Spiel nannte es die Dämonie der Gemütlichkeit. Ja, darüber habe ich dann schon nochmal nachgedacht, das war mir nicht ganz klar. Oder anderes Beispiel, wenn in den 60er, 70er Jahren Hollywood, was es ja damals gerne gemacht hat, Nazi-Filme gemacht hat, dann wurden ja immer besonders schnarrend preußische Nazis dort dargestellt. Ja? Aber Hitler war Österreicher. Das heißt, das, was in der Welt für Nazi gehalten hat, ist das Preußentum. Und in Wirklichkeit kommt das Bösartige des Österreichischen, glaube ich, noch mal an tiefere Schichten ran. Und das ist mir auch erst sozusagen post festum klar geworden.
Ja, aber das ist ja tatsächlich dadurch, dass wir als Deutsche immer dieses Gefühl haben, wer so spricht, der kann kein böser Mensch sein.
Keiner Fliege was zu Leide tun und das Gegenteil ist der Fall.
Das heißt, je böser die Menschen sind, desto österreichischer sprechen sie.
Nein, also die These, glaube ich, lässt sich anhand von Dunkelblumen nicht halten. Aber es ist schon so, dass natürlich, das war übrigens der Gedanke an Ijoma Mangolds Rezension, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, dass durch dieses Kolloquiale in so einer kleinen Stadt, wo jeder jeden kennt, und das war ja das Setting, das ich mir vorgenommen habe für diesen Roman, wie gehen die mit sowas um, wenn die Jahrzehnte vergehen? Alle wissen es und keiner redet darüber. Aber Mangold hat das auf so eine Weise beschrieben, ich habe es jetzt nicht mehr wörtlich, aber dass, weil man sich ja sprachlich so gut kennt und weil alle so reden, wird das so abgemildert und so aufgefangen auch von der gemeinschaftlichen Sprache, weil eben keiner von außen kommt. Solange die unter sich sind, können sie das auch so wegdrücken. Das hat schon was für sich.
Weil ja einige Leute unterdrückt sozusagen sind und deswegen sich nicht wagen, irgendetwas zu sagen. Andere machen sich besonders breit, um diesen Platz auszufüllen. Das Gefühl hat man ja tatsächlich auch in der Passage, die Sie vorgelesen haben, wenn der Fairbanks da im Café Posauna breit sich hinsetzt.
Genau, dieses Heimatliche oder dieses fast landsmannschaftlich Heimatliche, das hat ja auch immer was Verdrängendes. Ja? Wir reden so, wie wir reden, und jeder, der von woanders kommt, den erkennen wir sofort. Ja? Sozusagen, da ist ja schon so ein internalisierter Rassismus, also zumindest möglich, wenn die Leute sich da so draufsetzen, auch auf ihren Dialekt und ihren, so wie es bei uns ist, so wird das hier immer gemacht.
Sie haben Dunkelblumen angetan, jetzt auch noch die Zeit zum Stehenbleiben zu zwingen, sozusagen ein Kammerspiel. Ich stelle mir jetzt einen in alle Richtungen abgeschlossenen Ort vor, in dem jetzt die Katastrophe sozusagen reinkommt, beziehungsweise vielleicht ist es keine, es ist ja eigentlich eine Öffnung, die stattfindet.
Genau, also die erzählte Zeit, die Rahmenhandlung spielt ja eigentlich nur über so, ich habe es selber gar nicht genau nochmal nachgezählt, aber so über eine Woche oder so, das ist ja nicht sehr viel länger.
Ja,
dieser
Dorf
Sommer 89, ja.
Irgendwann im August oder so.
Also ja, August, das heißt wirklich, Anfang, also Ende August, Anfang September, bis dann eben die ersten DDR-Bürger wirklich rüberkommen.
Und der Altnazi, der Operettengraf, woher hatten Sie die Figuren? Bei vielen Figuren habe ich das Gefühl, die passen so gut in diese Geschichte hinein und es sind ja gleichzeitig so viele.
Also ich brauchte so viele Figuren, weil es ja um das Vergehen der Zeit geht. Es geht ja genau um dieses 45 bis 89 und was passiert da? Daran glaube ich wirklich zutiefst. Es gibt verschiedene Phasen, wenn sowas passiert, so ein wirklich massiver Gewaltausbruch. Erstmal redet keiner drüber und dann irgendwann wird dieses Schweigekartell aber auch brüchig, weil auch Leute sterben und junge Leute gar nichts davon wissen und dann irrtümlich manchmal den Finger an die Wunde legen und dann an der Reaktion der Alten merken und so. Und hier dadurch, dass die Grenze wieder aufgeht und plötzlich so eine Unruhe in die Gegend kommt, kommt die Sache sozusagen selber ans Licht.
Es gibt viele Geschichten, die sich durch den ganzen Roman ziehen, aber eine ist auch noch sehr wichtig, um sozusagen diese Woche voller betrübliche Ereignisse zum Laufen zu bringen. Da gibt es eine Geschichte, dass nämlich dieses Dorf sich an die Wasserversorgung anschließen will. Das ist eine Globalisierung, die da stattfindet, diese Grenzöffnung und gleichzeitig auch der Anschluss an die Wasserversorgung ist ja auch, das macht dieses Dunkelblumen auf einmal abhängig von was anderem. Und das ist sozusagen das, was ich so gesehen habe.
Das sind alles Dinge, die ich recherchiert habe. Also alle diese Dinge sind in der einen oder anderen Art vorgefallen in dieser Gegend. Dass ein Dorf im Sommer zu wenig Wasser hatte. Also man denkt, das ist jetzt sozusagen, das würde heute passen, klimakatastrophisch. Aber das hat es auch damals schon gegeben. Und dann ist eben politisch die Frage, schließt man sich an den Wasserverband an und zahlt? Oder, und das ist sozusagen eine frühe grüne Bewegung in diesem Roman, es gibt ein paar Bauern, die sagen, das ist alles Blödsinn und das ist viel zu teuer. Wir müssen nur unsere Wasserversorgung besser organisieren, indem wir nach neuen Quellen graben. Und als ich das fand, dass es das in der Gegend auch gegeben hat, dieses Problem, dachte ich, das ist total irre. Ne? Die Toten sind verschwunden und jetzt fangen sie an, nach dem Wasser zu graben. Also das passte einfach alles motivisch sehr schön, aber es ist nichts davon erfunden. Also der ganze Roman ist wahrscheinlich der fiktionalste, den ich je geschrieben habe. Und gleichzeitig ist alles irgendwie wahr. Also es ist so, als hätte ich lauter Details aus der Geschichte recherchiert und in ein total fiktives Muster reingebastelt. Ich kann es nicht besser erklären, aber es gibt zwei oder drei Figuren, die auf historischen Vorbildern beruhen. Und das ist eben auch dieser Fairbanks, der in der Nazi-Zeit eben der stellvertretende Gauleiter ist.
Auf den kommen wir nachher.
Ja, auf den kommen wir nachher, genau.
Wie behält man denn da den Überblick, wenn man diese Unzahl von Figuren hat? Also sozusagen machen Sie da einen Masterplan und haben irgendwie die ganze Wand winzig klein mit irgendwas geschrieben?
Ja, das
es hört, sieht nicht so aus, also es läuft ja sehr flüssig.
Und wie ich vorhin sagte, ich schreibe wirklich immer von A nach B bis Z. Und das bedeutet aber, wenn dann ein Buch fertig ist wie dieses und das sieht so ungeheuer geplottet aus, diese Frage kriege ich oft gestellt und ich verstehe sie auch.
Sie müssen sich auch eine flüssige Antwort darauf überlegen, sie
wird
immer häufiger
gestellt. Nein, ich habe eben keine Flipcharts zu Hause, die ich vollkritzel, weil ich das nicht kann. Ich muss das, was ich erfinde, beim Schreiben erfinden. Ich wünsche mir manchmal, also manchmal habe ich natürlich den Überblick verloren. Ja, manchmal saß ich da und dachte, kreisch, nächste Woche muss ich schon wieder nach Mainz fahren, weil ich da Stadtschreiberin bin und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja, und ich weiß jetzt nicht mehr, was jetzt eigentlich als nächstes kommt. Also ich habe oft genug den Faden verloren, aber das bedeutet immer nur wieder zurückzugehen und das bisher Geschriebene genau abzusuchen und zu analysieren, welche Fäden da raushängen und welche Motive dann da schon angelegt sind. Wenn man das erklärt, klingt das wie eine geisteskranke Arbeit und das ist es wahrscheinlich auch. Also ich kann kurz gesagt sagen, ich weiß auch nicht, wie ich den Überblick behalten habe. Am Schluss hatte ich plötzlich alle Fäden wieder in der Hand und habe sozusagen laut gejubelt.
Und guckt da dann jemand drüber unterwegs und sagt irgendwie, oh, das stimmt nicht, der hat da einen roten Schal an, so Continuity?
Ja, also in der ersten Auflage ist ein winziger Continuity-Fehler, der zum Glück bis jetzt niemandem aufgefallen ist, nur beim Einlesen des Hörbuchs. Wäre mir selbst nicht aufgefallen, nur plötzlich hat die Dramaturgin von außen die Stopptaste gedrückt und hat gesagt, Moment, war der nicht gerade abgefahren, der hier gerade noch was sagt? Also es gibt einen Continuity-Fehler, aber ich sage Ihnen was, das Buch ist so kompliziert gebaut, dass nur ich als Schriftstellerin, das muss Sie nicht verschrecken, nur ich habe während dem Schreiben den Überblick gehabt. Das glaube ich wirklich. Natürlich hat man Lektoren und so, aber ich bin die, die da 2,5 Jahre damit herumwurstelt und ich muss immer nachrechnen, wie alt ist der denn jetzt im Jahr 1989, wenn er 65 und so. Ja? Also ich habe die Geburtsjahrgänge, ich habe solche Listen.
Das steht dann schon irgendwo.
Ja, natürlich, das muss ja irgendwann sein. Das habe ich sehr früh begonnen.
Und das steht auch nicht vorher, sondern Sie schreiben dann auf, Achtung, ich habe gerade eine Figur erfunden, die ist Jahrgang 56.
Ja, es ist wirklich so ungefähr, ich meine, ich wusste ja, worüber ich schreiben will. Das heißt, der Anfang war das Schwierigste. Am Anfang, Sie können ja nicht auf Seite 3 mit dem Massaker um die Ecke kommen, ja? Sondern man muss es so aufbauen oder ich musste diesen Roman so aufbauen. Jetzt mache ich wieder diesen Schachvergleich, dabei kann ich überhaupt nicht Schach spielen. Aber so wie wenn man die Bauern alle erstmal vorrücken lässt, ja, und dann erst später beginnt sozusagen die Struktur des Spiels. Und so ist der erste Teil ja gebaut. Und als ich dann merkte, da ist ein Bauer, irgendwann dachte ich, oh, das sind jetzt schon viele Figuren. Und dann habe ich relativ früh eine Liste gemacht, wo ich ihnen Geburtsjahrgänge einfach zugewiesen habe. Du bist jetzt 1918 geboren.
Waren die alle zufrieden?
Manche musste ich jünger oder älter machen, dann später, weil es dann wieder nicht gepasst hat. Aber daraus ergeben sich übrigens auch Handlungsknoten, ne? Wenn Sie dann so viele Figuren haben und es gibt dann welche, von denen klar ist, die sind in so einer Kleinstadt alle miteinander in die Schule gegangen. Das heißt, die wissen mehr voneinander, als die anderen voneinander wissen. Also es gibt da so Jahrgänge, Resi Reschen, Kalmar, Elli Rehberg, die sind alle eine Generation. Das heißt, da hat man dann auch sofort, wird einem als Schriftsteller dann auch klar, die haben was miteinander zu tun, die kann man noch enger führen.
Es ist tatsächlich etwas, was in diesem Roman, was ich toll durchgeführt fand, diesen Weg vom Patriarchat zu einer Gesellschaft, die dieses Patriarchat einfach nicht mehr halten kann. Also, das passiert ja dann auch so schleichend. Weltgeschichte heruntergebrochen auf einen einzigen Garten in 3 großen Episoden. Der Schur, geflickte Schur. Er heißt so, weil er Narben im Gesicht überall hat und der Dr. Sterkowitz ihn wieder mühsam zusammenflicken muss. Denn Frau Menasse hat eine eigene Figur angestellt, um alle Menschen wieder zusammenzuflicken, die in diesem Roman zuschanden
kommen.
Ja,
das stimmt.
Er muss das sehr häufig tun. Und der geflickte Schul, der hat so eine Underdog-Ethik, weil der Schul irgendwann sagt, er müsste die Pappen halten, beziehungsweise Dr. Sterkowitz sagt, beim Zusammenflicken sagt er dann...
Er soll sagen, wer ihm das angetan hat.
Wenn alle immer die Pappen halten, macht es gar nichts besser. Mein Österreichisch ist nicht gut.
War gut. Ja, okay, ja.
Es ist aber, das liegt daran, dass es so sauber aufgeschrieben ist. Dadurch kann man das dann ganz gut machen. Einer muss einmal anfangen, sagt der Sterkowitz. Das ist eine extreme Lehrzeit, die dieser Doktor dadurch auch erfahren hat. Dieses Pappenhalten und so weiter, das funktioniert ja wirklich nur, es ist so ein Thema in diesem Buch.
Ja, jeder hat einen anderen Grund. Also das ist, glaube ich, die, wenn ich eine These habe, wobei man ja auch seine eigenen Romane nicht erklären sollte, aber ich glaube wirklich, ich habe versucht, nicht realistisch, aber so naturalistisch wie möglich, das abzubilden, was ich für so eine kleine Gesellschaft halte und ihre Kräfteverhältnisse. Jeder in diesem Buch, wie gesagt, ich habe das am Anfang gesagt, das sind ja nicht die schlimmen Täter. Also der Ferbenz ja und der Horka ja, aber die anderen, das sind ja eigentlich die normalen kleinen Menschen in dieser kleinen Stadt. Jeder hat einen anderen Grund, ein anderes Motiv, warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Und hier haben wir diese wirklich bitterarme und nicht besonders gebildete und wahrscheinlich auch nicht sehr intelligente Familie, die immer die Handlanger und die Hilfsarbeiter waren. Und plötzlich haben die Gelegenheit, etwas zu kriegen, was sie sonst nie bekommen hätten, nämlich so einen Reichtum in Form des Obstgartens. Und dass denen das wurscht ist, was mit den Rosmarins. Also ich entschuldige das nicht, ich will es nur beschreiben. Ich will beschreiben, wie jeder von ihnen seinen eigenen Grund hat, um sich so zu verhalten in der jeweiligen Situation. Und jetzt kriegt er Angst. Ne? Jetzt ist 1989, 88 war das berühmte Bedenkjahr in Österreich, weil Österreich ja eben 38 an NS-Deutschland angeschlossen wurde. Schon das Wort über das Wort angeschlossen, könnte man jetzt lang diskutieren, aber jedenfalls kam zu NS-Deutschland und schlüpfte ein ins Deutsche Reich. Und 88, 50 Jahre später, war dann das Bedenkjahr, so hieß das damals, ich war 18. Und dann so Leute, die werden dann nervös, ne? Weil die wissen schon, dass da irgendwas nicht in Ordnung war.
Es ist ja auch so undenkbar, also aus heutiger Sicht, das ist jetzt ja auch schon wieder 30 Jahre her, wie viel damals einfach noch Kurt Waldheim, wie viel damals noch unter der Decke, unter Verschluss gehalten wurde. Und ich denke, das ist eine Zeit, an die ich mich noch erinnern kann. Und ich wundere mich immer wieder, wenn ich feststelle, wie viele Veränderungen da mittlerweile stattgefunden haben. Oder haben sie gar nicht stattgefunden, sondern ist einfach nur die Zeit drüber weggegangen.
Sie meinen jetzt in Österreich?
Na, man kann sich da immer rausreden. Das ist ja im Burgenland irgendwo in der verstecktesten Ecke, die man sich vorstellen kann. Aber das ist natürlich überall so, dass sich wahnsinnig viel verändert hat im Leben der Menschen untereinander, in der Gesellschaft und so weiter. Und das ist auch das, was mir gut gefällt an diesen Stationen, die Sie streifen. Die Zeit des Zweiten Weltkriegs, die Zeit 56, die Zeit 89. Und immer schwingt trotzdem auch ein bisschen mit die Welt, in der wir heute leben.
Ja, ich glaube, man muss ein Stück weit auch anerkennen, dass die Dinge, die passieren, ja die Leute sich auch nicht ausgesucht haben. Ja, also weder haben sie sich ausgesucht, die hier, die Dunkelblume, dass in ihrer Gegend da der Südostwall gebaut wird, noch haben sie sich ausgesucht, dass genau dort der eiserne Vorhang dann hochgezogen wird. Und als es dann 89 wieder aufging, war das für die älteren Leute kein rundum positives Gefühl. Das weiß ich wirklich noch aus eigener Anschauung, als ich die erwähnten Reportagen in der Zeit gemacht habe aus diesem Gebiet. Wie das im ersten Kapitel so heißt, da war endlich mal Ruhe. Endlich war da mal, da kam keiner mehr. Niemand ging mehr von da nach dort. Und plötzlich ging das wieder auf. Und es ist eine gewisse Kleinkriminalität dann im Burgenland passiert, weil viele Flüchtlinge auf dem Weg, also nicht die DDR-Bürger, sondern danach, in den Jahren danach war das ja erst mal die grüne Grenze nach Europa. Also wo die Flüchtlinge aus weiter Osten, Chinesen, Afghanen, Iraker, mit Schleppern rübergekommen sind und die sind dann halt bei Nacht und Nebel da vorbei und haben dann von den Wäscheleinen die Pullover mitgenommen oder Fahrräder gestohlen oder Hühnern den Koffer.
Das ist eine alltägliche Erfahrung
gewesen. Dieses ganz normale Grenzgängertum, und das war für die Burgenländer, wo eben nie was passiert ist, 40 Jahre davor, auch total verstörend. Die hatten plötzlich auch Angst. Ja? Also erst fehlt das Huhn, dann der Pullover. Das vielleicht ist das Dritte, dass mir jemand in der Nacht die Kehle durchschneidet. Also das muss man, glaube ich, schon auch zumindest ernst nehmen. Also man kann nicht immer nur sozusagen vom Sofa des Geschichtsseminars aus sagen, na, das sind alles irgendwelche Halbnazis dort. Also das geht mir eben auch zu weit. Deswegen ist das Buch so kleinteilig und deswegen hat es so viele Figuren.
Die Grenze engt nicht nur ein, sondern sie schützt auch in irgendeiner
Form. Genau, die Grenze ist jedenfalls ein Protagonist in diesem Roman.
Und die
Roman.
Grenze ist aber gleichzeitig ja fast eine eigene Figur in diesem Roman, genau. Weil die immer so hin und her geht. Oder 56, 89.
Ja, und dazu eben noch die wirklich für mich auch interessante Information bei der Recherche, dass es die Grenze ja nicht gegeben hat. Hunderte Jahre lang der K&K-Monarchie hat es da nie eine Grenze gegeben. Das war immer ein großer Raum. Und dieses Deutsch-West-Ungarn, so wie das hieß, war die Kornkammer von Wien. Deswegen gab es in Wien auch diese riesige Hungersnot 1918 nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, weil plötzlich da eine Grenze war. Die Pferde hatten nichts zu fressen, die es ja damals noch gab in der Kaiserzeit, so viele Pferde. Und aber auch die Menschen, weil das alles aus Ungarn gekommen war, und plötzlich war da eine Grenze. Also das ist schon, wenn man sich mal ganz genau und lang und auf vielen Ebenen mit einer scharf abgegrenzten Region beschäftigt, versteht man irgendwie sehr viel mehr, als wenn man immer so groß drüber geht.
Vermissen Sie das Habsburger Reich?
Ob ich das Habsburger, ich kann mich ja daran nicht erinnern.
Es gibt tatsächlich ja immer wieder Menschen, die sagen,
das ist eine Vorform der EU war. Ja, genau, sozusagen ein früher Versuch, der gescheitert ist mit einem ohne Grenzen und sehr vielen Sprachen und einer sehr, nun sagen wir mal, nicht sehr gut funktionierenden Verwaltung, so eben Europa
nicht
zu
sehr
organisieren.
Gut funktionierende, ja. Verwaltung kennen Sie in Berlin, glaube ich.
Ja, ja, die kenne ich in Berlin auch. Ja.
Und ansonsten gibt
es bei, ist nicht einmal ein riesiger Vielvölkerstaat.
In den Familien Habsburg und Hohenzollern gibt es bestimmt Menschen, die auch bereit wären.
Ja.
Führungsrollen zu übernehmen. Worauf ich noch gerne würde, weil es gibt ja, es ist so ein Satz, der mir bei diesem Kapitel auch immer im Kopf rumgegangen ist. Seen sind für Fische Inseln. Das hat Alexander Kluge mal gesagt. Und dieses Ding, man sieht Sachen oft aus anderer Sicht auf einmal ganz anders. Da ist dann auf einmal der geflickte Schul, der hat auch seine Ökonomie, seine Rationalität, in dem wie er redet. Jede Figur hat ja ihre Rationalität in dem Ganzen. Selbst der fürchterliche Horka, also wirklich einer der schrecklichsten Romanfiguren, die ich seit langem erleben musste. Jetzt gibt's dann etwas, worauf ich noch zum Schluss zu sprechen kommen will. Es geht jetzt ganz banal nur darum, Sie sind Schriftstellerin, Sie sind aber auch Journalistin und lange Zeit gewesen, das haben Sie gerade gesagt. Und
gewesen, ja. Also ich mache das ja wirklich seit 20 Jahren nicht mehr. Also ich schreibe natürlich ab und zu noch einen Text in Zeitungen, aber das tue ich sozusagen als Schriftstellerin.
Ja, aber es ist trotzdem dieses Thema. Also Sie haben einen gewissen Respekt vor diesem Berufsstand. Der ist ja nicht selbstverständlich.
Ja, ich bin von meiner Ausbildung her auch Historikerin. Also das spielt dann beides zusammen. Und Schriftsteller müssen ja auch, oder viele müssen ja auch recherchieren. Also dieses sich in ein Thema vertiefen und es so detailliert wie möglich zu begreifen versuchen, ist ja auch eine Schriftstellereigenschaft.
Ich habe die Rede, die Sie zur Verleihung des Börne-Preises gehalten haben, über die fragmentierte Öffentlichkeit, über die verschwindende Öffentlichkeit und was für ein großer Verlust das eigentlich ist, dass wir heute keinen Ort mehr haben, wo man sagen kann, daran haben die meisten Menschen teil. Diese Rede habe ich mit großer Begeisterung gelesen und habe dann auf einmal gedacht, was ist denn das 89? Da passiert ja tatsächlich so etwas, es werden viele Journalisten auftreten. Nur die wenigsten finden wirklich eine Wahrheit, viele schreiben nur irgendwas oder so. Aber es ist so eine Frage, ist das eine Phase, wo die Öffentlichkeit schon am Verschwinden ist oder ob die Öffentlichkeit an der Stelle hergestellt wird dadurch und ob das so eine Art... Also dieses, die Pappen halten, wenn Sie das sagen, das ist ja auch etwas, was da, also muss alles auf den Tisch. Die Frage ist, dieser aufklärerische Gedanke, der vielleicht da drin
steckt. Also
die
Börner-Rede, die bezog sich ja auf die Digitalisierung und wie sie die Öffentlichkeit zerstört hat. Und das glaube ich auch immer noch. Und ich glaube, dass wir darüber als Gesellschaft auch immer noch zu wenig sprechen, weil ich das wirklich für den Urgrund für sehr viele Phänomene der Gegenwart halte. Also für die angestiegene Aggression, für diese Lagerbildung, die immer unerbittlicher wird, auch für diesen Zerfall der Gesellschaft. Das ist aber das eine. Das hier ist schon was anderes. Also für mich, ich habe das noch nie anders gedacht. 89 ist nun tatsächlich eine historische Marke in dem Sinn, dass es wirklich das Ende der Nachkriegszeit bedeutet. Also in dem Moment, wo die Mauer fällt und der eiserne Vorhang verschwindet, da erst sind alle Folgen des Zweiten Weltkriegs zu Ende. Deswegen habe ich diese Klammer. Und alles, was da passiert ist an Scheußlichkeiten, könnte jetzt theoretisch, also jetzt 1989, unter dem Teppich hervorgezogen werden. Und so ist es ja in einer gewissen Weise auch passiert.
Aber es wird so eine Decke weggezogen.
Es wird eine Decke weggezogen. Aber was sozusagen dieses Verschweigen und Beschweigen, die Länge dieses Prozesses betrifft, sage ich immer, da muss man auch den Blick umdrehen. Übrigens, dieser Perspektivwechsel ist ja ein Movens meiner Arbeit. Mein letzter Roman, Quasi Kristalle, ging genau darum, was passiert eigentlich, wenn man sich selbst aus allen möglichen verschiedenen Perspektiven mal anschaut. Oder eben so eine Frau wie im Quasi Kristalle. Die Westdeutschen sind ja sozusagen ein Sonderfall der Geschichte insofern, als sie sich nach 45 relativ bald mit den Untaten des NS-Regimes beschäftigen mussten, während alle anderen das ja nicht gemacht haben. Das heißt, da haben Sie in Deutschland hier auch eine Minderheitensicht auf die Dinge. Die Österreicher, die Polen, die Franzosen, auch die Niederländer, die baltischen Staaten, alle haben mit ihrer jeweiligen Kollaboration und mit ihrer eigenen Judenverfolgung und mit ihrem eigenen Antisemitismus erst sehr, sehr viel später begonnen. Das heißt, dieses lange Schweigen ist eigentlich der Normalfall.
Ja, aber 89, ist es trotzdem nichts Gutes, wird ja dadurch nicht besser, oder?
Nein, natürlich ist es nichts Gutes. Ich glaube nur, dass es auch eine gewisse natürliche Logik hat. Ich glaube auch, dass man nach solchen immensen Gewaltausbrüchen, wie sie eben im Zweiten Weltkrieg und durch den Holocaust stattgefunden haben, sowieso nicht sofort darüber sprechen kann. Also ich glaube, es gibt eine Art... emotionaler Quarantäne, weil man ja sonst wieder nur mit den Messern aufeinander oder Waffen aufeinander losgehen müsste, weil das ist ja unaushaltbar, was da passiert ist. Also gerade auch die Gaskammer, aber die Gaskammer waren ja nicht alles. Es waren ja auch die Erschießung, es war Babi Yar, es war alles. Das muss eine Zeit lang, es müssen sich sozusagen auch die Opfer und die Strafverfolger, es muss sich alles mal beruhigen und dann kann man erst wieder. Also dieses immer sagen, ja, und da hat man dann so lang, das hat auch einen heuchlerischen Ton. Ich glaube, es muss immer eine bestimmte Zeit vergehen, aber dann, zumindest eine Generation später, hat man die Pflicht. Und wenn man es nicht tut, dann passiert sowas wie Rechnitz, also jetzt das historische Rechnitz, das wir besuchen können. Ja. Das ist der einzige Ort von all diesen Massakerorten, wo man bis heute die Leichen nicht gefunden hat. Und das klebt an diesem Ort wie Pech. Und das wird immer kleben, weil ich glaube, jetzt ist wirklich, man hat sehr viel gesucht seit den 90er Jahren mit sehr viel Geld der österreichischen Bundesregierung. Man wird sie jetzt nicht mehr finden. Das ist so wie diese Cold Cases in der Kriminalistik. Wenn man nicht in einem bestimmten Zeitraum den Mörder findet, findet man ihn nie. Und hier ist es mit diesem Massengrab. Und dadurch haben jetzt die Rechnitzer, die zum Teil ja vier Generationen nachher, die jetzt Lebenden, die haben jetzt ein Stigma, dass sie nie wieder loswerden. Also Rechnitz ist für mich wie eine Metapher für, was passiert, wenn man lang genug sich wehrt gegen Aufarbeitung.
Ja.
Ein schönes Thema, ne?
Naja, die Börner-Rede hatte, deswegen kam ich drauf, als Überschrift, für Pessimismus ist es zu spät, was ich an
Das war das Zitat eines Klimaforschers. Und das ist, finde ich, weiterhin ein sehr bedenkenswertes Zitat. Für Pessimismus ist es zu spät. Das heißt nämlich gleichzeitig, wir müssen handeln.
Wollen wir noch was lesen?
Die ist jetzt relativ kurz und auch ein bisschen makaber. Wir sind jetzt wieder im Jahr 1989 im Sommer. Der Dr. Fairbanks, der eben damals stellvertretender Gauleiter war, ist jetzt alt. In diesem Sommer sind viele Sachen passiert. Wir haben das wenigste davon angesprochen, weil Sie das Buch ja auch lesen sollen und nicht alles hier erzählt kriegen. Es ist unter anderem eben ein Skelett aufgetaucht, aber nur eines. Es ist eine junge Frau verschwunden und es sind Studenten aus der Hauptstadt Wien gekommen, um den jüdischen Friedhof erstmal zu öffnen und dann von Unkraut zu befreien. Und in dieser Gruppe der Studenten ist eine Filmstudentin, die mit ihrer Videokamera seither durch Dunkelblum läuft und alles aufnimmt. Und die ist jetzt auf die Idee gekommen, zum Dr. Fairbanks zu gehen und dann sozusagen ein Zeitzeugen-Interview zu machen. Und wird einen Skandal auslösen, aber das lese ich gleich vor. Eine Sache muss man noch wissen, ganz am Anfang des Buchs, gleich im zweiten Kapitel, wird eine andere Geschichte erzählt, nämlich dass der Dr. Fairbanks jetzt gerade vor kurzem, also 89 muss es gewesen sein, im selben Jahr einen Ägyptenurlaub unternommen hat mit seiner Frau und nachher auf Reisemangel geklagt hat. Sie wissen, was das ist, ne? Man kommt zurück und das Hotelzimmer war nicht schön oder das Essen war ungenießbar. Man klagt auf Reisemangel und hofft, dass man einen Teil des Geldes zurückbekommt. Dr. Fairbanks hat sich aus anderen Gründen beschwert, nämlich über die ägyptischen Club-Animateure, die ihr abends ihr Unterhaltungsprogramm durchführen. Und da gab es einen Sketch mit, wie begrüßen sich die verschiedenen Nationen, wie begrüßen sich die Franzosen, die Amerikaner, die Spanier, die haben das dann so pantomimisch dargestellt. Und dann kam es zu den Deutschen und dann zeigten sie den Hitlergruß. Und daraufhin ist der alte Nazi zurück in Österreich zum Richter gegangen und hat gesagt, da möchte er Reisemangel beantragen, weil da kann man sich als deutschsprachiger Gast nicht wohlfühlen, wenn die dann solche Scherze abends machen. Das übrigens ist auch eine echte Geschichte. Nichts von sowas könnte ich mir je ausdenken, habe ich mal aus der Zeitung ausgeschnitten. Also Hitlergruß ist Reisemangel, habe ich mir mal aus der Zeitung ausgeschnitten. Können Aber Sie, glaube ich, heute noch googeln.
Ich muss dazu jetzt dann auch etwas sagen, weil wenn man dieses Buch kauft, kauft man zwei Bücher. Man kauft nämlich das Buch der ersten Lektüre und man kauft das Buch der zweiten Lektüre, wo nämlich diese Ägyptengeschichte zum Beispiel dann überhaupt noch mal ganz anders schimmert und glänzt, wenn man weiß, dass es der Dr. Fairbanks ist, der sich da meldet und der ein ausgesprochener Drecksack ist. Ich glaube, Drecksack ist ein richtiges Wort, oder?
Jetzt haben Sie mir das allergrößte Kompliment gemacht, Herr Wasner, weil ich habe immer darüber nachgedacht, warum es Romane gibt, die ich nicht nur einmal, sondern zweimal und auch meine Lieblingsromane wie Murmeljagd von Ulrich Becher
auch Sie hatten davon, zehnmal, das hatten Sie schon mal gesagt.
Zehnmal
lesen kann. Es ist halt Murmeltiertag.
Ja. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt, dass man manche Romane immer wieder lesen will und andere nur einmal und dann weiß man, was drin steht. Und ich habe da eine Theorie, für die ist der Abend jetzt aber schon zu weit fortgeschritten. Aber ich habe mir gewünscht, mal ein Buch zu schreiben, das Leute dann, die Leser dann zweimal lesen wollen. Und wenn Sie sagen, Sie haben es ein zweites Mal gelesen, dann ist es sozusagen Cheers.
Man muss es. Es hat also nicht nur 500, sondern es hat 1000 Seiten.
Nein, dann beim zweiten Mal geht es ja schneller. aber jetzt die Stelle. Jetzt saß erst einmal die Martha dem Dr. Alois gegenüber und brachte ihn zum Reden. Fairbanks ließ sich erst über Ägypten aus, auch so eine alte Hochkultur, die völlig auf den Hund gekommen sei, nur für Lachen keine Pharaonen mehr, schmierige Händler, Krankheiten, Ungeziefer, wer dort keinen Darmkatar bekommt, muss innen aus Teflon sein. Das darf uns nicht passieren, so ein Abstieg, aber seine Frau hatte ja unbedingt die Pyramiden sehen wollen und nach einem Leben voller Arbeit und Entbehrungen wollte er ihr diesen Wunsch erfüllen. Dass man zur Volksbelustigung den Hitlergruß aufgeführt habe dort, das habe er nachher als Reisemangel reklamiert. Ja, ja, das sei richtig. Warum? Was meinen Sie damit, Fräulein? Warum? Marthas Hände wurden feucht, sie verschränkte sie auf dem Schoß. Gleich würde sich entscheiden, ob sie hinausgeworfen würde. Sie entschied sich für ein freches Lächeln und die Offensive. »Na ja, Herr Doktor«, sagte sie, »ich habe nur gedacht, Sie hätten eigentlich gar nicht so viel gegen den Hitlergruß. Ich meine, rein weltanschaulich.« Fairbanks sagte, »da hast du recht, Madel. Nichts gegen den Gruß an sich, aber von diesen mohammedanischen Schwuchteln. Und die Amis und die Franzosen machen sich einen Spaß daraus. Nein, nein, da habe ich mir die Verbotsgesetze zunutze gemacht. Für irgendwas müssen die ja gut sein. Und der Richter hat mir recht gegeben.« Und danach erzählte er ihr alles, ließ sich hinwegtragen von seinen Erinnerungen, schwelgte in seiner schneidigen Vergangenheit, ging offenherzig auf jede Frage ein, die es Martha zu stellen gelang. Ihre Reaktionen wären sichtbar gewesen. Schon bald konnte sie ihre Miene nicht mehr beherrschen. Sie fragte mit scharfem Ton dazwischen, aber er bemerkte es nicht. Wieso sollte er etwas auf die Bewertung eines dahergelaufenen jungen Mädchens geben? Er war woanders, in schöneren Zeiten. Er würde ihr jetzt einmal erklären, wie das damals alles war. Ein Damm brach, der in der Vergangenheit schon gelegentlich von kleineren Schaumkronen überwunden worden war. Er war wieder frei, wie damals, als er in der Schule endlich seine Muttersprache sprechen durfte und nicht mehr zu dem unerträglichen Ungarisch gezwungen wurde. Weil ihn endlich jemand fragte, war Fairbanks für 2 Stunden wieder jung. Er wähnte sich vom Stoff seiner neuen Uniform umhüllt, mit glänzenden Knöpfen. Er sah seine Leute marschieren und das Blumenmeer im März. So viele Blumen wurden in Österreich noch nie gespendet, rief er. Das nennt man nicht Krieg, das nennt man Heimkehr, Befreiung. Und so kamen sie in die Welt. All die Fairbanks-Sätze, die man noch viele Jahre später für eine furchtbare, geisteskranke und senile Totalausnahme halten würde, sozusagen eine singuläre Verirrung, der von den bösen Medien viel zu viel Gewicht beigemessen wurde. Verrückte gibt's halt überall, bis man langsam erkannte, wie viele andere sie ebenfalls im Herzen bewegten, diese und andere Sätze. Und die mussten nicht einmal dabei gewesen sein, die sehnten sich nur nach niemals verspürter Größe. Die waren nur von solchen wie dem Dr. Alois angezündet worden, wie die Fackeln, von denen er immer noch träumte. Die Fairbanks-Sätze handelten auch von Schmarotzern, die in der Natur eben allezeit bekämpft würden, selbst wenn sie Menschen seien. Sie sind keine Menschen, sie sind Schmarotzer und weil sie das sind, rottet man sie aus. Es waren diese und ähnliche Sätze, die sogar in andere Sprachen übersetzt wurden. Aber vor allem handelte seine entfesselte Rede von den schmalen Händen Adolf Hitlers, Künstlerhände seien das gewesen, Hände ersten Ranges. Fairbanks schwärmte von Hitlers erstrangigen Händen, vergoss ein paar Altmännertränen über seine blauen Augen, die schönsten, die er je gesehen, es war wie eine Zeitschleife. Während er von den schönen blauen Augen sprach, wurden ihm die eigenen feucht, sein Kinn zitterte, der Kummer um den Führer lief ihm bei den Augenwinkeln heraus, machte ihm die Nase nass. Und wenn man so genau schaute wie Martha, konnte man bemerken, dass er nicht mehr gut rasiert war, weil diese feuchten Augen nicht mehr gut sahen, schon gar nicht in der Früh, wenn es darauf ankam. Am zitternden Kinn ragten ein paar weiße Barthaare hilf- und ratlos in die Luft, im borstigen Gegensatz zu den seidenzarten Künstlerhänden, die er sich herbeifantasierte. Der alte, schlecht rasierte Färben seierte und jeierte und war sich nicht bewusst, was er seiner Stadt damit antat, und zwar noch auf viele Jahre hinaus. Dunkelblum, würde man ab nun fragen, jedenfalls wenn man nicht von hier, sondern von woanders war. Kam von dort nicht dieses gestörte alte Nazischwein?
In keiner Weise zu sein wie die Dunkelblume ist ein frommer Wunsch. Man kann ihm ja wenigstens nacheifern. Ob man es erreicht, weiß ich nicht.
Ja, aber das ist ja hier sehr sarkastisch. Ich glaube, die Erzählerin hält das nicht für möglich.
Vielen Dank, Eva Menasse. Sie hörten das SWR 2 Lesenswertgespräch heute über das Buch Dunkelblum von Eva Menasse, das im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen ist. Es war eine Aufzeichnung aus dem Mainzer Staatstheater.